Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Sandra Stube-Lahmann, Norma Steller und Nils Lahmann zum Thema Exoskelett in der Pflege. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, mal wieder nach vielleicht auch längerer Zeit zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und ich möchte heute mit euch über das Thema Exoskelette in der Pflege sprechen. Dazu habe ich mir auch ein paar Studiogäste eingeladen, die sich gleich auch selber vorstellen, weil sie das natürlich auch am besten können, viel besser als ich das könnte. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Und zwar wollen wir so ein bisschen über so ein Projekt reden, wo ein Exoskelett entwickelt und getestet worden ist, auch in der Pflege, und zwar in Kooperation mit einem Unternehmen und der Charité. Und ja, würde ich sagen, hören wir uns erstmal an, wer heute alles so dabei ist. Sandra, fang du doch einfach mal an.
Ja, hallo, mein Name ist Sandra Strube-Lahmann. Ich bin gelernte Krankenschwester, habe dann hier an der Charité studiert, Pflegepädagogik, Pflegewissenschaft und habe dann hier auch promoviert und bin jetzt als Arbeitsgruppenleiterin der AG Pflegeforschung quasi unterwegs und betreue und habe mitentwickelt auch das an die Pflege adaptierte Exoskelett.
Ja, danke Sandra. Neben dir sitzt der Nils. Dann stell du dich noch einmal vor, Nils.
Ja, mein Name ist Nils Lahmann. Ich bin stellvertretender Direktor der Forschungsgruppe Geriatrie und Fachbereichsleitung Digitalisierung und Pflegeforschung. Als habilitierter Pflegeforscher betreuen wir hier insgesamt 20 verschiedene Forschungsprojekte im Bereich der Pflegeforschung, Entwicklungsforschung, insbesondere im Rahmen der Digitalisierung.
Danke dir, Nils. Und dann haben wir noch die Norma.
Ja, hallo da draußen. Mein Name ist Norma Steller. Ich bin Entwicklungsleiterin des Exoskeletts, über das wir heute sprechen. Und mein Hintergrund ist, ich bin ursprünglich aus der Softwareentwicklung und jetzt mit dem Bereich Exoskelett ganz interessant, weil eben ein Exoskelett nicht nur reine Hardware ist, sondern auch Software. Und ich freue mich, dass wir darüber heute ein bisschen Einblick geben können. Genau, und vielleicht, weil wir den Exoskelett oder den Hersteller des Exoskeletts noch nicht erwähnt haben, wir sind eine Firma, die hier in Deutschland sitzt, und auch stolz darauf, dass wir auch über eine deutsche Innovation sprechen können in Zusammenarbeit mit der Charité.
Sehr gut, also ein bisschen Industrieförderung auch für Deutschland und ein positives Beispiel neben den ganzen zum Teil ja auch etwas negativen Bildern, die über die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland so geschrieben werden. Danke dir nochmal. Ja, okay, dann lass uns doch mal einsteigen. Exoskelett, ja, wie muss man sich das vorstellen? Also hat man an allen Extremitäten Unterstützung und ist dann so ein bisschen wie die... Ja, Robo-Nurse würde ich jetzt nicht sagen unterwegs, oder um welche Körperpartien geht es insbesondere? Wie muss ich mir das Exoskelett, wenn ich es denn anlege, mir vorstellen? Mag da einer von euch mal erzählen, wie das aussieht?
Ja, ich kann ja vielleicht mal allgemein was dazu sagen. Also viele Leute, wenn sie an Exoskelett denken, denken sie ja natürlich zunächst mal an Science Fiction. Wir haben dort diese Bilder von Ganzkörperanzügen, wo Leute so einsteigen und dann super stark, unbesiegbar und absolut unaufhaltsam sind. Das Bild trifft so nicht ganz zu. Also man muss sich Exoskelette eigentlich eher als eine Art Wearable vorstellen. Das trage ich auch am Körper, aber ich ziehe das eigentlich an. Unser Exoskelett, über das wir heute reden, ist einfach gesagt ein Roboter zum Anziehen. Das heißt, ich schlüpfe da rein wie in einen ganz normalen Anzug, mache drei Schnallen zu, so eine Mischung aus Weste und Rucksack und habe das dann am Körper anliegen. Das Exoskelett, was wir für die Charité entwickelt haben, ist dafür geeignet, den unteren Rücken der Träger zu beschützen. Der untere Rücken deswegen, weil man insbesondere auch in der Pflege gewisse Hebe-, aber auch Vorneigungstätigkeiten hat. Das heißt, ich stehe eigentlich in meinem gesamten Arbeitsalltag in einer sogenannten Zwangshaltung oder ich habe eine extreme Belastung auf dem Rücken. Und das Exoskelett verhindert eben dort Verletzungen oder auch Ermüdungen und erleichtert somit die tägliche Arbeit. Also ein Exoskelett macht mich nicht unbesiegbar gegen Aliens, aber es gibt mir einfach mehr Energie und hält meinen Rücken in einer ergonomischen Position, sodass ich durch meine Arbeit nicht verletzt werden kann.
Ja, unbesiegbar klingt ja eigentlich ganz gut. Auch wenn wir das noch nicht ganz erreicht haben, vielleicht schaffen wir das irgendwann. Wie viel wiegt denn euer Exoskelett für den Anwendungszweck?
Das Exoskelett hier, über das wir heute reden, wiegt so zwischen 6,5 und 7 Kilo. Kilo. Das kommt ein bisschen auf die Konfiguration an, also welche Anbauteile ich noch habe, welches Zubehör. Und damit liegen wir übrigens so in einem sehr guten Mittelfeld. Also es gibt noch Exoskelette, die sind deutlich schwerer, es gibt Exoskelette, die sind leichter, haben dafür aber dann auch meistens weniger Output. Also es gibt eigentlich Exoskelette für alle möglichen Anwendungsbereiche und wichtig für ein gutes Exoskelett ist immer, dass die Energieleistung des Exoskeletts das Gesamtgewicht des Exoskeletts komplett kompensiert. Das heißt, ich habe keinen Energieverlust, wenn ich das Exoskelett trage. Und unser Exoskelett mit dem Gewicht kann momentan ungefähr 36 Kilogramm Unterstützung pro Hebebewegung leisten. Das heißt, die 36 Kilo habe ich dann eben nicht auf dem Rücken, sondern das hebt das Gerät.
Wie ist das denn von der Betriebsdauer her? Wie lange kann ich denn so ein Gerät nutzen? Hängt ja wahrscheinlich auch von der Belastung ab, mit der ich das Gerät dann konfrontiere. Aber gibt es da so einen Durchschnittswert?
Ja, wenn man es jetzt machen würde wie Apple, würde man natürlich sagen 24 Stunden. Sind aber nicht Apple, sondern wir sind natürlich ehrlich. Also unser Exoskelett hält bei einer mittleren Nutzung zwischen 4 und 5 Stunden. Bei extremen Nutzungen reden wir eher über 3. Allerdings ist es so, dass unser Gerät hat einen sogenannten Hot-Swap-Mechanismus. Das kennen vielleicht einige. Das heißt, ich kann die Batterie während der Laufzeit wechseln und habe da keine Ausfallzeiten und muss das Exoskelett auch nicht ausziehen.
Das heißt, der Boxenstopp und dann bin ich wieder fit.
Korrekt.
Super, Sandra. Dann erzähl uns doch mal, wie das im Pflegealltag man sich vorstellen muss. Ich komme zur Schicht, dann lege ich das Ding an und laufe den ganzen Tag damit rum. Oder wie ist so dieses Szenario?
Genau. Also es ist so, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, wir sind jetzt also jetzt tatsächlich steigen jetzt in eine große Testung ein. Wir haben das noch nicht regelhaft im Einsatz, sondern wir haben es im Rahmen des Projektes im Einsatz und im Folgeprojekt quasi, wo wir jetzt großflächig auf verschiedenen Stationen quasi dieses Exoskelett, wir haben 3 Geräte mittlerweile, testen wollen. Es ist so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bislang das Exoskelett genutzt haben, wir waren also auch in der stationären Langzeitpflege, aber auch in der Klinik, eben das über mehrere Stunden auch getragen haben. Ganz wichtig ist dazu, dass man das nicht nur einmal anziehen kann, sondern man muss sich auch an das Gerät gewöhnen. Ne? Also das hat eben auch einen Effekt zu sagen, ich nutze das über einen längeren Zeitraum, um überhaupt auch festzustellen, nutzt es was oder nutzt es mir nichts. Das heißt also, hier sind die Kolleginnen und Kollegen also auch gefragt, sich darauf einzulassen. Das ist das eine. Also man muss sozusagen offen sein, dass man dieses Gerät trägt. Und dann dauert es eben im Grunde genommen ein paar Tage, bis man sich mit dem Gerät vertraut gemacht hat und das dann einsetzen kann. Wichtig an der Stelle, es wird nicht den ganzen Dienst getragen, mehrere Stunden sehr wohl, nämlich immer dann, auch wenn die Kollegen eben entsprechende Arbeitsvorgänge, Tätigkeiten durchführen. Unsere Erfahrung ist, dass es insbesondere, und das haben wir vorher gar nicht so erwartet, wir haben ursprünglich immer gedacht, ach ja, super, wir brauchen ja unbedingt etwas, um Patientinnen und Patienten zu mobilisieren, zu transferieren und so weiter und so weiter, gerade auch mit Blick auf zunehmend schwerer werdende Patientinnen und Patienten. Es hat sich aber gezeigt, dass wir sehr wohl noch ein ganz großes Einsatzgebiet erschließen können, nämlich das, was Norma auch eingangs schon erwähnt hat, diesen sogenannten statischen Modus, weil wir häufig in sogenannten Zwangshaltungen verharren, wo genau dieses Gerät eben unterstützen kann, wenn wir lange Haltevorgänge haben, beispielsweise möglicherweise auch im OP oder an lang anhaltenden, andauernden Verbandswechselvorgängen etc. Das sind alles Tätigkeiten, die wir oder Einsatzbereiche, die wir vorher noch gar nicht erwartet hätten, die sich tatsächlich im Projekt, im Forschungsbereich ergeben haben. Und das ist also auch das, was wir jetzt im Folgeprojekt Flexo 2.0 eben letztlich untersuchen wollen. In welchen Use Case, in welchen Einsatzbereichen, Settings ist es also besonders hilfreich, diese Geräte einzusetzen, sowohl natürlich für normale Mobilisationsvorgänge, die natürlich, so wie du es auch gerade gesagt hast, gar nicht so lange dauern, aber eben auch in langen Haltevorgängen, wo man möglicherweise mehrere Stunden am Stück, beispielsweise in OPs oder bei OPs, eben diese Geräte tragen kann und dann eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum hier Unterstützungsleistung erhalten kann.
Du hast jetzt erzählt von den Operations- oder von dem Szenario Operationssaal. Lassen wir oder gehen wir nochmal zurück in die alltäglichen Pflegesituationen. Kann man denn sagen, wer von einem solchen Exoskelett besonders profitiert, sei es zum Beispiel, weil erste Rückenprobleme feststellbar sind oder weil er eine bestimmte körperliche Konstitution mit sich bringt, weil er besonders groß, weil er besonders klein oder weil der Körperumfang in einer gewissen Art und Weise ist, kann man das sagen oder ist das eigentlich für jeden nutzbar gut?
Wenn ich da vielleicht auch ganz kurz einhaken kann, Nils, also wir haben ja jetzt, das hat sich ja schon rumgesprochen, wir haben ja zum Teil auch viele ausländische Fachkräfte hier bei uns. Zum Teil kommen die von sehr, sehr weit weg, ob das jetzt Lateinamerika ist oder auch aus dem asiatischen Raum. Und die bringen oftmals ganz andere körperliche Bedingungen mit. Und auf der Gegenseite haben wir als Deutsche ja den Europameistertitel im Body Mass Index, um das mal so zu sagen. Das heißt, wenn die 1,52 Meter große Pflegekraft aus Thailand dann den 120 Kilogramm schweren Menschen im Bett bewegen muss oder mobilisieren muss, tun sich hier dann doch entscheidende Vorteile auf. Also wir haben ja wirklich, wir gleichen da Sachen an oder aus, die einfach im Augenblick so existieren und dann ermöglichen Menschen dann doch ein bisschen die Superkraft, die ihnen dann sonst so fehlt.
Und vielleicht ergänzend noch dazu, Markus, es ist schon so, dass wir auf der einen Seite die Frage danach, wer profitiert davon natürlich, und das ist ganz wichtig, in erster Linie erstmal die Pflegefachpersonen, weil sie natürlich in die Lage versetzt werden, hier aktive Unterstützung zu bekommen. Das heißt, und das ist auch immer so ein bisschen, ne, die Frage, braucht's aktive, braucht's passive Exoskelette beispielsweise. Hier braucht man keine Kraft reingeben, um Kraft zu erhalten und zu generieren, sondern es wird automatisch über die Motoren quasi und KI-gestützt eben entsprechende Leistung reingegeben. Ich brauche nichts aufgeben, ich erhalte sie. Und damit habe ich schon von vornherein natürlich eine aktive Unterstützung, die mich hier an der Stelle entlastet, über einen langen Zeitraum entlasten kann. Und damit letztlich, was Norma eingangs auch schon gesagt hat, die Verletzungsrisiken, die natürlich durch Ermüdungserscheinungen natürlich sehr wohl noch vermehrter auftreten können, eben entsprechend an der Stelle auch schon zumindest mal besser adressiert als ohne. Und im zweiten Schritt muss man auch sagen, ermöglicht das Exoskelett auch Mobilisation, die möglicherweise an der einen oder anderen Stelle sonst gar nicht möglich gewesen wären, weil beispielsweise eine zweite Pflegefachperson fehlt. Auch das ist was. Ich habe also durch diese aktive Unterstützung auch die Möglichkeit, ohne eine zweite Pflegefachperson bei Pflegefachkräftemangel entsprechend also auch eine Mobilisation für den Patienten vorzunehmen.
Mit dem Patienten. Wenn wir an solche technologischen Innovationen denken, ist ja auch immer so ein bisschen, wird ja auch immer viel diskutiert, wird diese Innovation noch angenommen? Wie es denken die Mitarbeitenden dazu? Habt ihr denn da schon Informationen oder ein Feedback erhalten? Wie reagieren die Pflegefachkräfte? Sehen sie das als positive Entwicklung, technologische Innovationen jetzt auch im Beruf zu sehen, die Ihnen bei der praktischen Ausführung helfen? Oder ist da auch ein bisschen Skepsis? Was würdet ihr sagen?
Ich fange mal an. Also wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Natürlich ist es so, dass es immer die ein oder andere Pflegefachperson gibt, die das jetzt nicht so toll findet. Aber der Grundtenor ist sehr positiv. Wir haben jetzt hier auch im Bereich der Charité wirklich viele, viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach sagen, oh, ich will das auch mal ausprobieren. Wir bespielen jetzt natürlich erstmal ausgewählte Stationen, weil das natürlich auch alles ein großer Abstimmungsprozess ist, weil das einfach auch im Rahmen des Forschungsprojektes natürlich alles sukzessive geplant und durchgeführt und umgesetzt werden kann. Aber die aus dem ersten Projekt können wir sagen, dass hier die Akzeptanz und auch die Offenheit dem Gerät gegenüber sowohl von Pflegefachpersonen als auch von den Pflegebedürftigen gegeben waren, weil auch das ist ja was, selbst wenn die Pflegekraft das nutzt, die Frage ist ja auch immer, will der Patient damit mit so einem Gerät versorgt werden? Und auch da können wir sagen, dass es grundsätzlich sehr unterstützt wird. Ja.
Kannst du noch vielleicht ergänzen? Das kann bestimmt auch Norma noch kurz ergänzen. Da zeigt sich, dass es einfach ein Vorteil war, dieses im Rahmen von einem Forschungsprojekt diese Sachen hier in die Klinik zu bringen, weil man muss wissen, bisher kam dieses Exoskelett eben vor allem auch bei Männern, bei starken Männern zum Einsatz in der Logistik. Und da gab es am Anfang doch die ein oder anderen Vorbehalte, weil einfach die weibliche Anatomie eben anders geschnitten ist und es auf gut Deutsch unangenehm war zu tragen, weil das natürlich vorne an der Brust zugeschnürt wird. Und hier hat man einfach sich zusammengesetzt und überlegt, wie kriegen wir das hygienisch hin, wie kriegen wir das angenehm hin, wie kriegen wir das praktisch passend für diese Anwendungszwecke hin.
Nochmal, vielleicht kannst du uns ja nochmal ein bisschen mitnehmen in die Entwicklung der Exoskelette in der Zukunft. Also kann man da sagen, wo sie die Entwicklung hingehen wird? Gibt es noch Herausforderungen, die gelöst werden müssen? Oder sind wir bei der Entwicklung von Exoskeletten schon auf einem sehr hohen Niveau?
Ja, ich bringe jetzt mal eine, also erstens möchte ich mal mit einem Vergleich starten, den viele Leute jetzt nicht auf den ersten Blick so wahrnehmen. Aber wenn wir über die Augmentation, also die Verbesserung unseres Körpers reden, da gibt es viele Dinge, die wir schon seit Jahrhunderten benutzen als Mensch, um unsere physischen Unzulänglichkeiten auszugleichen, zum Beispiel die Brille. Ja, wir haben Probleme mit den Augen, wir haben eine Brille, wir können diese Schwäche kompensieren und können somit wieder am gesellschaftlichen, aber eben auch am Berufsleben teilnehmen. Also die Brille ist nicht umsonst einer der krassesten Faktoren der Industrialisierung. Exoskelette sind recht ähnlich. Wir können damit auch unsere körperlichen Schwächen ausgleichen und Berufen nachgehen, die wir sonst nur eingeschränkt oder nur limitiert machen können. Limitiert im Sinne von nur eine gewisse Zeit oder nur bis zu einer bestimmten Verletzung. Das heißt, diese Verbesserung unseres Körpers, das ist etwas, was der Mensch schon immer gemacht hat und immer anstrebt, nämlich eigene Schwächen ausgleichen. Exoskelette können das auf eine ganz bestimmte Art. Die können nämlich physische Schwächen ausgleichen, die es vorher nicht ausgeglichen ging, weil die Technik einfach nicht so weit war. Jetzt ist sie soweit. Sprich, wie bei Brillen und anderen Geräten, die unseren Körper verbessern, werden die auch bleiben und sich weiterentwickeln und immer besser werden. Es gibt da verschiedene Entwicklungen. Zum einen werden sie jetzt demnächst immer kleiner und immer weniger auffällig. Das heißt, wir reden dann auch über Exoskelette, die sich komplett in Kleidung integrieren lassen, die man zum Teil gar nicht mehr sieht. Wir reden aber nach wie vor auch über stark robotische Exoskelette, wie das wir bauen, also die auch ein bisschen bulkier sind, weil die richtig, richtig, richtig Power haben. Wir reden aber auch darüber, dass sich die Technologie natürlich immer weiter in den Körper verlagern wird und so weiter. Aber die jetzigen Techniken, die jetzigen Exoskeletten sind quasi die ersten, die jetzt diesen Markt bespielen, die diese Art der körperlichen Verbesserung überhaupt möglich machen und den Menschen dazu anregen, weitere Möglichkeiten zu finden, die Technik zu implementieren und weiterzuentwickeln. Wenn wir jetzt den Standpunkt von John Burnick, also der Firma, mal kurz einnehmen, wo ich arbeite, wir glauben eben an diese aktiven robotischen Exoskelette, die sehr, sehr stark sind, die externe Energie dem Körper zuführen und eben auch universell einsetzbar sind für all jene, die physisch arbeiten. Das heißt, heben, laufen, Zwangshaltung. Wir haben einen großen Anwendungsbereich und wir haben vor allen Dingen viel Bedarf, weil wir sehen eben, dass diese Arbeitsplätze unter verschiedenen Bedingungen gerade nicht mehr attraktiv sind. Zum einen möchten viele Leute diese Berufe gar nicht mehr machen, dazu zählt die Pflege auch. Zum anderen sind die Berufe aber auch einfach bockschwer und das muss man auch einfach sagen. Also einen Menschen zu pflegen ist ein Knochenjob und der wird nicht einfacher. Wir müssen Möglichkeiten finden, den Menschen zu beschützen. Und was mich zum Teil ein bisschen an der Diskussion stört, die heute oft geführt wird, wenn dann irgendwelche humanoiden Roboter rausgekramt werden, die kaum einen Schritt laufen können, ohne dass drei Leute daneben stehen müssen, um den irgendwie zu halten. Das ist nicht die Zukunft dieser Berufe. Die Berufe sind nicht die Zukunft der Vollautomatisierung, wo dann irgendein Roboter meine Oma aus dem Bett rausträgt und zum Füttern bringt. Das wird so nicht funktionieren. Das wird nicht technisch funktionieren, aber es wird vor allen Dingen auch gesellschaftlich und sozioökonomisch nicht funktionieren, plus insbesondere in der Pflege nicht, weil Pflege heißt ja nicht nur den Menschen zu bewegen, sondern eben auch zu pflegen und dazu gehört eben auch der zwischenmenschliche Kontakt. Das ist der eine Punkt, wo Exoskelette eine ideale Antwort gerade bieten auf diese Herausforderung. Ich behalte meinen Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin in ihrem Beruf. Sie bleiben da, sie müssen nicht aussteigen, weil sie krank werden oder weil der Beruf bockschwer ist und sie abends nur noch auf der Couch liegen und nichts mehr machen können. Ich behalte die Menschen in der Pflege, davon auch die Patienten profitieren. Wir werden auch weitere Dinge sehen, insbesondere bei der Exoskelette in der Pflege. Eventuell trauen sich Patienten auch mehr, überhaupt in die Mobilisierung zu gehen und auch zu sagen, hey, kannst du mir mal, ich möchte nochmal mobilisiert werden, ich will nochmal bewegt werden, weil sie auch das Gefühl haben, den Menschen nicht mehr so sehr zur Last zu fallen. Das ist eben auch so ein Punkt, dass viele Leute vielleicht auch gar nicht das in Anspruch nehmen wollen, weil sie das Gefühl haben, jetzt noch irgendwie den Pfleger anzusprechen, ist doch vielleicht auch zu viel. Das heißt, wir sehen dadurch, es gibt einen neuen Player und man muss das jetzt genau untersuchen, wie diese Auswirkungen sind auf die Pflegen, die Pflegefachkräfte, aber auch auf die Patienten und natürlich auch auf die Industrie. Die muss sich eben auch committen, dort in diese Richtung weiterzuentwickeln, weil warum das hier ein Forschungsprojekt war, ist, dass es sonst eigentlich keinen echten ökonomischen Anreiz gegeben hätte, das zu machen. Weil die Pflege bis dato immer, also insbesondere der Medizinbereich bis dato immer sehr zurückhaltend war, wenn es darum geht, in diese Art der Technologie zu investieren. Jetzt hat sich das in 2-3 Jahren stark gedreht und da müssen wir jetzt dranbleiben. Und ich rede jetzt nicht nur für die Exoskelette als einzige Technologie, aber nicht mehr nur den Patienten in den Fokus zu nehmen, sondern eben auch die Pflegefachkraft. Und da sind Exoskelette ein Punkt, noch viele weitere, Digitalisierung und so weiter. Aber das ist einfach ein Baustein im Gesamtsystem und der wird sich weiterentwickeln. Ja. War vielleicht eine etwas längere Antwort, aber ich...
Ja, da hast du recht. Das war auf jeden Fall eine lange Antwort, ja. Kommen wir doch mal dann vielleicht zu der Wirtschaftlichkeit, die du ja auch schon angesprochen hast, Norma. Du hast ja gesagt, naja, das wird sich für viele Firmen jetzt erstmal nicht primär lohnen. Wenn wir jetzt in den freien Markt gehen, da kann ich zum Beispiel sagen, ja, weiß ich nicht, wenn ich damit Regale befülle, schlage ich den Preis für diese Exoskelette einfach ein bisschen drauf, auf die infrastrukturellen Kosten, die ich da kalkuliere für Lagerung und so weiter. Das kann ich im Gesundheitswesen meistens ja nur, wenn das auch auf den höheren Ebenen berücksichtigt wird, also respektive des Vergütungssystems. Das ist ja in der Vergangenheit nicht gemacht worden. Da ist die Pflege generell ein Beruf, der technisch kaum ausgestattet worden ist. Wir haben ja in der Pflege so gut wie keine Technik vor, also ist gar nicht vorhanden. Wenn wir mal das Extrembeispiel nehmen, Altenpflege, hat man, wenn man Glück hat, vielleicht mal ein paar Hilfsmittel da, ein Rutschbrett oder so. Aber auch das vielleicht nur ein, zwei Stück oder so für eine Kollegenschaft von 40, 50 Kolleginnen und Kollegen. Man sieht also, da ist überhaupt gar keine richtige Wahrnehmung dafür. Dann auch die Investitionskosten, würde ich sie jetzt mal nennen, für Einrichtungen auch zur Verfügung zu stellen, damit sie eben auch solche Hilfsmittel anschaffen können. Habt ihr da schon mal einen Blick drauf werfen können, Sandra und Nils, wie das irgendwie funktionieren kann oder auch Norma? Wie würdet ihr das einschätzen?
Wenn du jetzt erst uns mal angesprochen hast, also ich glaube, dass wir jetzt, oder wir leben ja in einer ganz anderen Zeit mittlerweile. Also wenn ich jetzt, vor kurzem bin ich mal zu unserer Pflegedirektorin gegangen und habe gesagt, wir haben ein neues Forschungsprojekt und ich habe für sie zwei neue Stellen rausgehandelt. Hat sie zu mir gesagt, super, jetzt habe ich 13 offene Stellen. Also nicht nur 11. Das heißt, was wir machen können natürlich, wir können diesen Beruf attraktiver machen, wir können intern zumindest mal den Wettbewerb erhöhen zwischen den einzelnen Anbietern. Das heißt, wenn ich jetzt meiner Pflegekraft anbiete, wir haben hier verschiedene vollautomatisierte Systeme in der Digitalisierung, du bist entlastet bei der Dokumentation, du bist entlastet bei den richtig schweren körperlichen Arbeiten, ist das erstmal ein interner Wettbewerbsvorteil. Und das ist mittlerweile ja dann auch, dass sich das dann ökonomisch lohnt, sieht man ja wieder bei den Krankenhäusern, weil bestimmte Abteilungen geschlossen werden müssen, weil nicht ausreichend Personal da ist. Und das wiederum erhöht den ökonomischen Druck, weil wir haben halt nach wie vor noch das Fallpauschalensystem, dann können wir nicht so viele Fälle durchschleusen. Und da erwischen wir die Leute dann beim Geldbeutel. Also es kann tatsächlich so funktionieren, ist nicht mein gewünschter Weg, aber leider Gottes, Geld regiert nun mal die Welt. Und wir können eben durch diese Technologien den einzelnen Leuten, also da den Impuls setzen, dass wir hier was in die Wege leiten, in dem es Wettbewerbsvorteile gibt.
Und vielleicht noch ergänzend zu dem, was Nils gesagt hat, weil du hast ja auch so ein Stück weit angesprochen, finanziell können sich das möglicherweise, leisten sich das auch die Einrichtungen. Ich sag mal so, wenn man sich anguckt, was so ein Lifter kostet, der ist jetzt ja auch nicht umsonst, der steht dann in irgendeiner Ecke rum, der wird nicht genutzt. Viele können sich's gar nicht oder schaffen es gar nicht an, weil die räumlichen Gegebenheiten für die Aufbewahrung dieser entsprechenden Lifter gar nicht gegeben sind und so weiter und so weiter. Und wir haben hier natürlich ein transportables System und das ist nämlich das, worauf ich auch noch hinaus will, dass wir kein feststehendes System haben, was auf einer Station verharrt, sondern dass wir tatsächlich also auch dieses System als transportables System über eine Station hinaus auch einsetzen können. Und ich glaube, dass sich hier ganz viel im Rahmen der Arbeitsprozesse noch bewegen wird und bewegen muss im Rahmen der Digitalisierung. Wir können also nicht in diesen alten Strukturen verharren und sagen, wir machen das genau so, weil wir haben es jetzt in den letzten 20 oder 30 Jahre so gemacht. Mit der Digitalisierung werden sich Arbeitsprozesse extrem verändern und das muss allen klar sein. Und ich glaube, auf diesen Weg müssen sich halt entsprechend alle begeben und dann kann es nur gelingen. Und das heißt also, jede Innovation, die ich nutze, geht immer zwangsläufig einher mit Veränderungen der Arbeitsprozesse und zwar der Arbeitsprozesse, wie wir sie gewohnt sind. Und ich glaube, dass da liegt auch sozusagen eine ganz große Chance, die wir hier oder als Chance begreifen müssen an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl ich schon sagen muss, der Investitionsstau ist natürlich riesig und da wird es leider konkrete Ansagen geben müssen, wer das finanzieren soll, weil ja zum Beispiel auch immer das Risiko besteht, dass es dann auf die Pflegebedürftigen umgelegt werden muss und das ist vielleicht auch immer nicht das ideale Szenario. Das heißt, auch die Kostenträger-Frage muss irgendwo ja im Mittelpunkt stehen, weil ansonsten haben wir vielleicht, und das ist ja das, was Nils so ein bisschen anspricht, eher das Problem, dass wir dann Einrichtungen, die eh schon gut organisiert sind, die wettbewerbsfähig sind, die haben dann solche Geräte, weil sie vielleicht auch gut kalkulieren können. Und Einrichtungen, die das eben nicht sind, kriegen dann auch solche Geräte nicht, obwohl sie es vielleicht noch am ehesten brauchen. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen an die Ethik denken, wie wir das am Ende umsetzen. Ja, vielleicht ist das nochmal ein extra Podcast oder vielleicht auch 10 weitere Podcasts, wie wir uns das überlegen. Norman, möchtest du zu dem Punkt noch was sagen oder ist das für euch auch noch ein bisschen eine Blackbox, wie man das am Ende in eine vernünftige Finanzierung führen kann?
Also sagen wir mal so, wir haben jetzt vertriebsseitig eigentlich keine Probleme. Also wir sehen schon, dass wir werden sehr stark angesprochen von verschiedenen Einrichtungen aus verschiedenen medizinischen Bereichen, aus der Altenpflege, aus Krankenhäusern heraus, von verschiedenen Trägern in verschiedenen Regionen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt sagen würde, die Leute haben den Geldbeutel zu. Aber es ist so, dass sich die Einrichtungen natürlich deutlich mehr politische Unterstützung wünschen. Und das wünschen wir uns natürlich auch aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt nur mal einen anreißen, weil was wir natürlich mitbekommen, und wir sind jetzt nicht die absoluten Experten in der Pflege, aber die Politik konzentriert sich gerade vor allen Dingen eben darauf, Fachkräfte aus anderen Ländern nach Deutschland zu holen und hier dann eben die Arbeit machen zu lassen, verändern aber eigentlich nichts an der Arbeit. Und das heißt, das Problem wird ja eigentlich nur weitergeschoben dann auf die nächsten Menschen, die dann irgendwie nach 4, 5 Jahren dann auch krank sind und wo man sich dann wieder fragen muss, schieben wir die dann wieder zurück in ihr Land, dass die dann dort von der Gesundheitsversorgung aufgefangen werden, weil sie sich bei uns den Lendenwirbel kaputt gemacht haben. Also das sind alles so Sachen, die irgendwie noch so unklar sind, aber auch das Problem an sich gar nicht lösen. Weil das Problem an sich ist eben, dass wir einen sehr, sehr harten Job haben, der häufig sehr, sehr wenig Personal hat. Insbesondere, wenn ich dann so an Situationen aus Nachtschichten denke, was wir da so schon mitbekommen haben, wo die Leute auch sehr, sehr alleine diese sehr, sehr harte Arbeit machen müssen. Und dafür gibt es keine Lösung. Und auch eine zusätzliche Pflegekräfte aus Südamerika oder Südostasien lösen dieses Problem eigentlich nicht, weil es eben die Arbeit an sich nicht löst. Und da wünscht man sich eben einen Technologiemix, welches diese Arbeit dann tatsächlich besser macht, weil wir alle wollen ja, dass unsere Eltern und dass wir auch selber vernünftig gepflegt werden. Ich meine, das ist ja auch irgendwie etwas, was sich jeder wünscht. Keiner möchte ja irgendwo dann leidend in der Ecke liegen und aus dem Bett rausfallen und keiner kann dich aufheben, weil die Pflegekraft gerade noch 3 andere Leute betreuen muss und keine Kraft hat, dich aufzuheben. Also so kann es nicht sein. Und das ist etwas, da muss die Politik deutlich breiter aufgestellt werden und mehr Lösungen finden und auch etwas unbürokratischer werden und auch in ihren Mitteln, die sie bereitstellen, den Horizont öffnen, auch eben für Innovation. Insbesondere, wenn die Innovation übrigens auch aus dem eigenen Land kommt und die übrigens auch ja vom eigenen Land gefördert wurde. Das ist ja etwas, was wir uns immer nicht so richtig begreiflich machen können, weil auch unser Projekt ist ja mit Bundesmitteln gefördert worden. Aber jetzt laufen wir wieder auf Hürden der Bürokratie, die dann irgendwie erstmal noch 20-jährige Vollzeitstudien von uns haben wollen. Das ist natürlich etwas, was eine Innovation wie unser Exoskelett gar nicht leisten kann. Das geht gar nicht. Und damit wirken dann diese Entscheidungsträger das quasi wieder ab. Auch sicherlich nicht aus bösem Willen oder so, aber wir haben da einfach Hürden aufgebaut, die dann insbesondere ein Produkt aus Deutschland, in Deutschland hergestellt, für Deutschland insbesondere eben auch entwickelt, zusammen mit der Charité, dann durch die deutschen Behörden wiederum abgewürgt wird. Und das ist etwas, das kann mich schon ein bisschen fuchsig machen. Ich denke, das macht viele Leute auch aus anderen Bereichen fuchsig, die mit Lösungen um die Ecke kommen, auch guten Lösungen um die Ecke kommen, um diesen Bereich zu entlasten. Und da wünschen wir uns Unterstützung. Wir sehen aber tatsächlich auch, es kommt so langsam, das Interesse kommt. Wir werden nicht nur abgewimmelt, wie noch vor ein paar Jahren, sondern das geht langsam auch in die Richtung. Und da wünschen wir uns natürlich noch mehr Dialog von allen Seiten, natürlich auch von den Anwendern, aber eben auch von den Regulatorien und was noch gemacht werden muss, um die Technik eben auch besser zu verbreiten. Und wir sind auch gerne bereit, oder auch Standards zu setzen. Machen wir bis heute. Wir arbeiten auch mit dem TÜV zum Beispiel zusammen, um Standards zu setzen, die Geräte sicher zu machen, zu klassifizieren, überhaupt einen Standard zu haben, weil den gab es bisher bis dahin noch gar nicht. Und machen da eben schon viel. Aber wir sind natürlich auch eine Firma und brauchen da eben auch Support, wie alle anderen Einrichtungen dann auch.
Ja, danke nochmal für diese leidenschaftliche, das zweite leidenschaftliche Plädoyer natürlich für diesen Sektor, auch mal ein bisschen zu investieren, ein bisschen mutiger zu sein. Aber natürlich ist es gerade auch im Gesundheitswesen und da angegliederten Bereichen immer so, dass da die Standards immer extrem hochgesetzt werden und man am besten irgendwie alles nachweisen soll, bevor man überhaupt eine Entwicklung angefangen hat. Das ist natürlich für Firmen häufig ganz schwierig und dann führt das häufig ja auch dazu, dass irgendwelche Großkonzerne aus anderen Ländern was entwickeln, was wir dann am Ende dann doch kaufen und wir quasi auf diesen Innovationsschritt wieder nur hinterherlaufen, anstatt da mal selbst in die Innovation zu gehen. Aber ja, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Thema, was man auch in der, also als Mittelständler zum Beispiel, jeden Tag irgendwie mit konfrontiert ist. Nils, ich möchte nochmal kurz einen Briefumschlag öffnen. Du hattest ja, glaube ich, auch nochmal gesagt, wir wollen noch einen Ausblick werfen auf die zukünftige Entwicklung, Technologie in der Pflege. Ihr habt da ein bisschen was in petto, habt ein bisschen was im Regal stehen. Vielleicht gibst du uns mal einen Blick auf das, was da so ist.
Naja, schließt eigentlich ein bisschen an das an, was Norma so gesagt hat. Also wenn wir sagen, okay, wir seit Jahrhunderten arbeitet die Menschheit daran, unsere Defizite irgendwo so ein Stück weit zu beheben, dann muss man sich schon sagen, haben wir für den Menschen heutzutage schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Und zwar einmal im Hinblick darauf, was wir wissen, was uns wirklich hilft. Das heißt, wo haben wir Beweise, was uns wirklich hilft? Und welche Technologien setzen wir tatsächlich ein? Und da gibt es spannende neue Entwicklungen. Mein Lieblingsspielzeug, mit dem ich immer hausieren gehe, ist ein kleiner mobiler Blasensensor. Der heißt, das ist eine Entwicklung aus Japan. Funktioniert wie eine umgedrehte Tankuhr. Klebe ich mir so ein bisschen oberhalb auf den Bauch, auf die Haut. Und der erkennt den Füllzustand der Blase. 70% der Menschen im Pflegeheim wissen wir leiden an Harninkontinenz und vielen Leuten könnte das helfen, wenn sie rechtzeitig Bescheid bekommen. So und so viel kannst du noch halten, dann wird es kompliziert, das spüren sie oft nicht mehr und da könnte eine externe Sensorik uns einfach benachrichtigen und es tut dieses Gerät und benachrichtigt über eine App am Handy rechtzeitig, wenn ein bestimmter Füllzustand erreicht ist, der ist dann individuell festgelegt und man kann, bevor es passiert, um es mal so zu sagen, rechtzeitig auf die Toilette gehen. Die Japaner haben das ausprobiert, haben festgestellt, also die Teilhabe ist enorm gewachsen bei den Leuten, die das angenommen haben, weil man einfach weiß, ich kann jetzt weiter als 200 Meter laufen und wenn man das jetzt einfach so ein bisschen smart weiterdenkt mit vernetzten Karten, wo dann behindertengerechte Toiletten angezeigt werden, die dann mir irgendwo angezeigt werden, wie weit ich da noch hinlaufen muss, kann ich ganz neue Möglichkeiten für Menschen schaffen. Plus, und das hatten wir ja vorhin auch gehört von Sandra, manchmal wissen wir noch gar nicht richtig, was wir finden, wenn wir solche Sachen reinbringen. Im Falle dieses Blasensensors war es beispielsweise so, dass die alten Leute wieder angefangen haben zu trinken, weil sie nicht mehr Angst hatten, dass was passiert. Und das war gar nicht auf dem Plan. Es sollte nur die Inkontinenz vermieden werden. Und auf einmal setzt das einen ganz neuen Prozess frei. Und was das natürlich für die Lebensqualität bedeutet, das kann sich jeder ausmalen. Und hier gibt es halt in ganz vielerlei Hinsicht spannende Entwicklungen. Der andere Punkt vielleicht dann noch, weil ich gesagt habe, ja, uns fehlt ja bei ganz vielen Sachen, und du weißt das als Pflegewissenschaftler, was vor allem eins, die Evidenz. Und die Evidenz liegt halt daran, wir können zu wenig messen. Mit solchen Tools können wir unglaublich viel messen. Normas Gerät, da messen wir nicht nur, wie häufig die Leute sich Schritte machen, sondern vielleicht, wie viel Kilogramm sie tatsächlich entlasten. Wir können sehen, ob bestimmte neue Trainingsmethoden, ob bestimmte Schulungsmaßnahmen wirklich einen Effekt haben und können das in metrischen Daten ablesen und müssen nicht umständlich mit Fragebögen arbeiten. Und dann kriegen Trials mit N gleich 10 oder N gleich 20 Personen pro Studienarm, die dann nicht mehr die Welt kosten, auf einmal eine ganz eigene Bedeutung und wir können unter Umständen viel, viel mehr lernen und wissen.
Sehr gut, Nils, das auf jeden Fall ganz wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht, Sandra, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich würde es gerne nochmal ergänzen oder nochmal, ja, das, was Nils gerade gesagt hat, das zeigt ja auch, dass es eine enorme Möglichkeiten oder es enorme Möglichkeiten noch bereitstellt, von denen wir häufig noch gar nichts wissen. De facto ist aber ganz wichtig, dass wir natürlich zum einen dabei auf dem Schirm haben müssen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, dass sich hier wirklich Arbeitsprozesse grundlegend ändern. Und das heißt aber auch, dass wir das schon berücksichtigen müssen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir können nicht nur davon ausgehen, dass wir da jetzt Lösungen quasi anbieten, sondern die Lösungen müssen auch oder die Kolleginnen und Kollegen, die die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung übernehmen, die müssen eben diese Kompetenzen auch haben, die Möglichkeiten haben, diese Kompetenzen zu erwerben, damit die zukünftigen Pflegefachpersonen entsprechend überhaupt auch ausgebildet werden. Und das, glaube ich, ist nochmal ein ganz wichtiger Schritt, den wir hier alle gemeinsam gehen müssen. Kompetenzentwicklung ist also ein ganz großer Part eben auch in der Anwendung von innovativen Technologien. Und auch das ist was wir bespielen müssen, unbedingt.
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt auch nochmal auf der Seite der Pflegefachkräfte da zu qualifizieren, absolut. Norma, möchtest du noch abschließend was ergänzen oder uns was mitgeben, was du noch nicht gesagt hast? Sandra und Nils können ja auch nochmal nachdenken, ob noch was fehlt in der Zusammensetzung und das gleich nochmal nachschieben. Aber jetzt gebe ich dir erstmal, Norma, die Idee. Hast du noch was für uns zum Mitnehmen?
Ja, also was mir eben wichtig ist, dass man diesen Job, der ist für viele Leute, jetzt vielleicht nicht hier in der Zuhörerschaft, aber doch für viele da draußen wenig fassbar. Und viele wissen eigentlich gar nicht, was dazu gehört, aber auch, wie erfüllend das sein kann. Weil das sehe ich eben, wenn ich dort bin, weil ich mache selber auch die Onboardings, ich gehe selber mit, wenn wir die Geräte ausliefern in verschiedenen medizinischen Einrichtungen. Zum ersten Mal habe ich, wenn die Leute dann auf mich zukommen und sagen, oh, das ist endlich mal was für uns, wir freuen uns darüber, dass wir mal eine Technik bekommen, weil sonst immer der Fokus sehr auf andere Dinge gelegt wurde in den letzten Jahren. Und ich sehe einfach, wie sehr diese Menschen für den Job brennen und wie sehr sie eigentlich durch einfache Unterstützung und einfache Hilfe da eben auch eine Anerkennung finden drin. Und was Nils angesprochen hat, dass unsere Geräte vernetzt sind und die Kompensation, also was das Gerät leistet, das sehen wir tatsächlich, das sieht auch der Nutzer. Was ich sagen kann, ist, dass in allen unseren Bereichen, wo wir unsere Exoskelette einsetzen, wir setzen sie wirklich in vielen verschiedenen Bereichen ein, keiner ist so belastet wie die Leute in der Pflege. Keiner. Nicht in der Logistik, nicht im Handwerk, nicht in anderen, nicht im Straßenbau, nirgendwo. Die Pflege ist am belastetsten, die haben am meisten Zwangshaltung, am meisten sozusagen Drehmoment auf ihrem Körper. Und das ist, und dieser Job wird eben auch noch überwiegend von Frauen gemacht. Das kommt dann eben auch noch dazu. Und ich muss sagen, ich habe einen extremsten Respekt vor diesen Menschen, die das tun. Und das wird einem auch erst klar, wenn man diese Zahlen auch wirklich vor sich sieht. Und das ist das, was ich in dem Projekt entdeckt habe. Und ich brenne dafür. Ich würde mir wünschen, dass wir das auch noch weiterentwickeln, immer noch besser machen und auch das Feedback nehmen und an nächsten Generationen arbeiten. Denn das ist einfach ein Bereich, der ist so wichtig, weil da will keiner diese komischen humanoiden Roboter von Elon Musk haben. Also ich will sie nicht haben. Ich glaube, viele Leute wollen sie dort nicht haben. Wir brauchen einfach was, damit unsere Pflegekräfte da bleiben können und die Unterstützung und Anerkennung haben. Und das heißt nicht nur mal ein bisschen klatschen, wenn Pandemie ist, sondern eben auch investieren und die Innovationen, die da sind, auch zu den Anwendern bringen. Und dafür stehen wir und ich hoffe, dass wir da auch in diesem Projektverbund, den wir jetzt haben, da auch weitermachen können und auch ein bisschen Beispiel sein können, wie einfach es dann tatsächlich auch geht, weil das Projekt mit der Charité, mit den Kollegen war wirklich super cool. Wir haben super viel gelernt, glaube ich, voneinander, war super unbürokratisch, unproblematisch. Das ist etwas, das wünsche ich eigentlich vielen Industriepartnern und auch Kollegen aus der Exoskelettbranche, einfach mal mit Anwendern was machen, zusammen was starten. Und wenn dann der Staat das ein oder andere Formular auch noch zurückdrehen würde und ein bisschen weniger Reporting haben möchte, dann wäre ich richtig happy.
Sehr gut, ja. Ein Wunsch, der viele umtreibt dieser Tage, absolut, ja. Sandra, willst du noch was ergänzen?
Ich habe noch eine Ergänzung, die das so ein bisschen, also zum einen, das, was Norma gesagt hat, kann ich voll und ganz unterstützen. Aber was ich, glaube ich, noch oder was sich für uns noch rauskristallisiert hat, ist tatsächlich, wir reden ja immer so viel von Interprofessionalität und von der Notwendigkeit von interprofessioneller Zusammenarbeit. Ich glaube, dass gerade durch die Digitalisierung das nochmal unglaublich an Fahrt aufnehmen muss. Dass es notwendig ist, dass gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung hier also die interprofessionelle Zusammenarbeit deutlich gestärkt werden muss. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn wir Wearables einsetzen, wenn wir verschiedene technologische Innovationen einsetzen, natürlich das nicht bei der Pflege endet und dann die Technologien nicht weiter bedient werden können, sondern das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass also alle Gesundheitsfachberufe hier mit im Boot sind und natürlich da beteiligt werden müssen. Und das nur so kann es gelingen. Das bedeutet also, sowohl die Arbeitsprozesse als auch alle Gesundheitsfachberufe und alle Gesundheitsberufe hier zusammenzubringen. Und das, glaube ich, ist auch als Chance der Digitalisierung zu verstehen.
Ja, die Zusammenarbeit zwischen Technologie und Gesundheitsberuf ist ja auch eine ganz neue Ebene. Ne? Da muss man sich auch erstmal kennenlernen, wie funktionieren diese Entwicklungszyklen eigentlich und wie lange dauert das und welche Daten brauche ich da und wie viel Feedback. Das ist auf jeden Fall immer total interessant und da habe ich so dran gedacht, als du das erzählt hast, ja. Okay, Nils, hast du noch etwas?
Ich bin es gewohnt, dass meine Frau das letzte Wort hat.
<Gut. lacht> Haben wir übrigens auch nicht so häufig, dass wir ein Paar tatsächlich im Podcast haben. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mit euch das zu gestalten. Ja, dann bedanken wir uns bei dir für dein Zuhören. Hoffen, dass du das nächste Mal auch wieder dabei bist, wenn es um diese oder ähnliche Themen geht. Wir wünschen dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.